Liebe Freunde des guten Kaffees, es gibt ein paar Dinge in der Kaffeewelt, mit denen Leute unfassbar gerne angeben. Maschinenpreise, Gadgets, 100% Arabica. Und ich sag dir ganz ehrlich als Kaffeeprofi, das beeindruckt mich 0,0. Nicht, weil ich böse bin, sondern weil Preis noch nie Qualität ersetzt hat. Wenn dich interessiert, welche Dinge in der Kaffeewelt völlig überbewertet sind und warum genau diese uns von besserem Kaffee abhalten, dann ist diese Folge für dich. Willkommen bei Neuen Bar, dem Kaffee-Podcast für alle, die guten Kaffee lieben. Ich bin Kathi, dein Kaffeeprofi aus München und hier gibt's Kaffeewissen, das du wirklich brauchst. Mal hilfreich und mal einfach zum Schmunzeln. Füll deine Tasse, lehn dich zurück und komm mit in meine Kaffeewelt. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge hier in deinem Lieblings-Kaffee-Podcast. Und falls du heute das erste Mal einschaltest, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn das ist wieder eine Rant-Folge. Und Rant-Folgen kommen in der Community besonders gut an, weil ich in denen nämlich, sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr pragmatisch erkläre, was bei uns in der Kaffeewelt falsch läuft und über das ich mich quasi riesig aufregen könnte. Da gibt es schon ein paar Folgen dazu und ich weiß, dass die unglaublich gut ankommen. Deswegen gibt es heute eine neue Podcast-Folge dazu, quasi einige Dinge, die mich in der Kaffeewelt als Kaffeeprofi so richtig aufregen. Und falls du dich fragst, wer ist die Frau eigentlich, dass die so viel über Kaffee erzählen kann? Ich bin Kathi, 34, komme aus München und leite hier bei uns bei der Kaffeegruppe, das ist unser Familienunternehmen hier in München, den Vertrieb. Also du kannst dir vorstellen, Kaffee ist mein Job. Ich habe sehr viele Dinge, die ich jeden Tag mitkriege, die mich unglaublich aufregen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mal in die Folge rein, damit du einiges mitnehmen kannst. Du kannst dir vorstellen, mein Instagram-Feed ist voll von Kaffeesachen. Und wenn ich da durchscrolle, sehe ich diese perfekten Setups, Maschinen wie aus dem Showroom, blitzend, blinkend, 10 Gadgets daneben und immer dieses Gefühl, das brauchst du auch. Oder ein anderer Blickwinkel. Ich stehe in der Gastronomie bei der Kaltakquise. Wir machen noch ganz viel so Walk-ins. Also wir latschen rein und schauen, ob die Leute vielleicht was Neues brauchen. Mir wird stolz die neue 30.000 Euro Siebträgermaschine gezeigt mit unglaublich viel Technik drin, mit Holzseitenteilen, die Farben perfekt auf den Laden abgestimmt. Und dann läuft der Espresso in 5 Sekunden durch. Beim Beratungsgespräch bei uns im Showroom wird oft gefragt, ob wir denn auch die richtige Marke führen. Und im Barista-Kurs werde ich ungefähr 100 Mal nach der perfekten Latteart gefragt, aber vielleicht einmal danach, wie man denn wirklich richtig guten Espresso einstellt. Und jedes Mal, egal in welchen diesen Situationen, denke ich mir, was genau ist eigentlich uns wirklich wichtig hier? Und mich nervt nicht, dass Leute irgendwie viel Geld ausgeben, ne? Mich nervt auch nicht, dass jemand Latteart lernen will. Mich nervt diese Selbstverständlichkeit, mit der alles, was irgendwie maximal ist, also der perfekte Schwan, die teuerste Kaffeemaschine, x-tausend Gadgets, das gilt automatisch als besser. Teurer ist besser, bekannter Name ist besser, mehr Technik ist besser. Und alles darunter wirkt plötzlich so ein bisschen wie, ja, die kleine hässliche Schwester. Also quasi die zweite Wahl. Und dabei muss man ganz ehrlich sagen, Kaffee ist kein Statussymbol, das ist ein Handwerk. Und bevor du jetzt denkst, okay, Kathi, jetzt kommt bestimmt, hör mal auf mit deinem Moralvertrag hier. Nein, ich will gar keinen Moralvertrag halten. Ich möchte einfach ein paar Dinge konkret benennen, von denen ich glaube, dass da viel zu viel Fokus drauf liegt, anstatt sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Also Dinge quasi mit denen Leute unglaublich gerne flexen, also angeben, die mich aber wirklich 0,0 beeindrucken, weil sie einfach nicht so relevant sind. Starten wir los. Erstens, diese ganze Gadget-Nummer. WTD-Tool, Leveler, Titan-Temper in 58,4 statt 58,5 mm. Ich sehe Setups, da liegt Zubehör für mehrere hundert Euro neben einer Mühle von Amazon, die nicht mal den richtigen Mahlgrad trifft. Und dann wird dann als Selbstverständlichkeit erklärt, dass man das alles braucht, ansonsten wird der Espresso nichts. Also ansonsten ist der nicht gut genug und man braucht 15 Minuten, bis man diese ganze Tool-Reihenfolge erstmal irgendwie abgearbeitet hat. Und ganz ehrlich, wenn dein Mahlgrad nicht passt, wenn deine Maschine, sag ich mal, eine 70-Euro-Maschine vom Lidl ist, wenn du keinen Barista-Kurs besucht hast oder nicht zumindest x-hundert Videos geguckt hast, dann bringt dir dieses ganze Gadget-Kram gar nichts. Ne, so ein Klassiker ist eine Waage für 400 Euro, die bringt dir nichts. Die zeigt dir nur sehr exakt an, dass dein Espresso sehr schlecht extrahiert. Und der typische Einwand ist, ja, aber Kathi, so eine saubere Extraktion, das ist doch total wichtig. Ja, das stimmt, aber da gibt's 1000 bessere Hebel, als dir 1000 Tools zu kaufen. Das muss man einfach ganz klar sagen, wenn die Basis nicht stimmt. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit einer billigen Bohne arbeitest, mit billig meine ich nicht eine Bohne für 20 Euro, das ist nicht billig, sondern ich rede von einer Aldi-Bohne für irgendwie 6,99. Wenn die Bohne nicht passt, wenn der Mahlgrad nicht stimmt, weil deine Mühle gar nicht in der Lage ist, so fein zu mahlen, oder wenn das Brühverhältnis, also die Brew-Ratio nicht passt, dann optimierst du mit Gadgets zwar schon, aber halt nur am Rand. Zubehör ersetzt kein Verständnis und ja, Verständnis kostet dich weniger als dein Titan-Temper. Das nur mal so am Rande. Also investier lieber in gute Basics und in Wissen als in 1000 Gadgets. 1000 Gadgets kannst du dir nach und nach kaufen, wenn die Basis passt und du Feinheiten justieren willst. Dafür sind Gadgets super, aber nicht für die Basis. Zweiter Punkt, der mich unglaublich aufregt. Also eigentlich heißt die Folge, ja, es juckt mich nicht, aber es juckt mich ehrlich gesagt total, der Preis der Maschine. Es ist total irrelevant, ob die 5.000 oder 30.000 gekostet hat. Wenn mir jemand ganz stolz über den Preis einer Kaffeemaschine erzählt, egal ob quasi total billig oder total teuer, denke ich mir, ja, und? Denn ich habe auf richtig teuren Maschinen mittelmäßigen Espresso getrunken und ich habe auf soliden Einstiegsmaschinen richtig guten Espresso getrunken. Der Preis sagt erstmal nur, was die Maschine theoretisch kann, aber nicht, was du draus machst. Und der typische Einwand ist hier, ja, aber eine gute Maschine macht doch einen Unterschied. Ja, das macht sie. Eine stabile, gut einstellbare Temperatur, ein konstanter Druck, eine gewisse Langlebigkeit, einfache Bedienung. Das ist alles total wichtig. Aber wenn dein Espresso in nur 5 Sekunden durchläuft, weil zum Beispiel deine Mühle scheiße eingestellt ist oder deine Mühle gar nicht so gut einstellbar ist oder weil du keine Ahnung hast, wie man das Ganze macht, dann hilft dir halt auch kein Edelstahlgehäuse, keine Brand und kein Design und kein Dualboiler für 30.000 Euro. Das hilft dir alles nichts. Technik kann Potenzial bieten, Brand kann helfen, ein bisschen, aber sie ersetzen keine Einstellung, sie ersetzen kein Wissen. Und teuer schmeckt man nicht automatisch. Wenn du also glaubst, du brauchst eine unglaublich teure Lamazocco oder auch wie mein Lieblingskunde letzte Woche gesagt hat, Lamajogger, da lang ich meinen Kopf. Die Brand ersetzt überhaupt gar nichts, das ist nett, das ist das i-Tüpfelchen, aber bitte kauf nicht eine Kaffeemaschine nach Preis oder nach Brand. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay? Kauf eine Kaffeemaschine, die zu deinen Bedürfnissen passt. Das macht Sinn. Drittens. Eine Sache, die mich unglaublich aufregt, ist, wenn Leute glauben, dass Latte Art ein Qualitätsbeweis ist. Herz, Rosetta, Schwan. Das sieht alles schön aus. Gar keine Frage. Und wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich natürlich den Cappuccino mit Latte Art. Und trotzdem erlebe ich immer genau, dass es genau falsch rum interpretiert wird. Also sprich, die Zeichnung ist perfekt. Man glaubt, das ist der perfekte Cappuccino, aber die Milch ist ein Touch zu kalt. Oder der Shot ist viel zu schnell gelaufen und das Gesamtergebnis schmeckt gar nicht so geil, aber die Latte Art ist schön. Und im Barista-Kurs werde ich 100-mal gefragt, wie gießt man Herz, wie gießt man einen Schwan, welche Muster kannst du alle? Aber voll wenig Leute fragen mich, hey, wie kriege ich eigentlich den perfekten Cappuccino geschmacklich hin? Was muss ich dafür tun? Und das finde ich so schade, weil am Ende des Tages krönt der Schwan vielleicht nur einen mittelmäßigen Espresso und das Gesamtergebnis ist einfach leider nicht so geil. Und der typische Einwand ist, ja, aber das Auge trinkt doch mit. Stimmt, aber es trinkt nicht über den Geschmack hinweg. Und wenn der Shot nichts ist, dann bleibt es einfach nur eine schöne Zeichnung. Latte Art ist Deko, aber Espresso ist das Fundament. Viertens, eine Sache, die mich wirklich nicht juckt, ist, wie du deinen Kaffee trinkst. Mit Zucker, ohne Zucker, Haferkuh, Ziege oder schwarz. Plötzlich wird gefühlt daraus eine Glaubensfrage. Und im Showroom entschuldigen sich Leute fast, wenn sie nach Zucker fragen, als hätten sie was Verbotenes gesagt. Und ich denke mir nur so, hä? Seit wann ist denn Genuss eine Mutprobe geworden? Der typische Einwand ist, man sollte guten Kaffee doch pur trinken. Nein, man sollte Kaffee so trinken, wie er einem schmeckt. Wenn du Zucker brauchst, damit er dir schmeckt, dann ist das kein Charakterfehler. Mach es einfach. Und was mich 0,0 beeindruckt, ist dieses stille Abwerten, als wäre man moralisch überlegen, nur weil man Kaffee schwarz trinkt. Geschmack ist kein Wettbewerb, Geschmack ist keine Ideologie. Trink Kaffee, wie du Kaffee trinken willst. Fertig. Die Kaffeepolizei darf gerne zu Hause bleiben. Fünfter Rant, eine Sache, die mich 0,0 beeindruckt, ist, wenn auf einer Tüte steht 100% Arabica. Ich weiß, klingt hochwertig, steht fett auf der Tüte und wird gern wie so ein bisschen so ein Gütesiegel benutzt. Aber ganz ehrlich, das beeindruckt erstmal gar nicht, denn Arabica ist einfach nur eine Bohnensorte, mehr nicht. Sie kann fantastisch sein, sie kann aber auch total langweilig sein. Und der typische Einwand ist, ja, aber Robusta ist doch schlechter. Nein. Es ist nicht schlecht. Robusta ist nicht schlechter. Es ist einfach eine andere Sorte. Und von beiden Sorten gibt es unglaublich hochwertigen Kaffee und unglaublich schrottigen Kaffee. Robusta bringt mehr Körper, mehr Bitterstoffe, mehr Koffein, mehr Crema, ne? Arabica ist oft mehr Säure, hat komplexere Aromen. Beides kann Sinn machen, je nach Mischung, je nach Röstung, je nach Ziel, je nach Geschmack. Aber was mich total nervt, ist dieses alte Bashing, als wäre alles unter 100% Arabica automatisch zweite Klasse. Am Ende des Tages zählt nur die Frage, schmeckt es? Und ist es unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt? Alles andere ist völlig irrelevant. Sexarant, wir haben eine eigene Hausröstung. Ich verstehe den Wunsch. Genau, gerade in der Gastronomie gibt es immer wieder, man will was Besonderes, etwas, was es nur bei einem gibt. Und gerade in Zeiten, wo irgendwie alles austauschbar wirkt, kann ich diesen Wunsch voll nachvollziehen. Und so eine eigene Tüte kann genau das sein, ne? Eine eigene Tüte mit einem eigenen Brand drauf, wenn da dein Name draufsteht und so weiter. Aber ich finde, eine eigene Marke verpflichtet auch. Denn wenn dein Name da draufsteht, dann erwarte ich als Kunde, okay, ich bin auch vielleicht ein bisschen picky, dass du dich wirklich mit der Bohne beschäftigt hast. Welche Mischung habt ihr? Wollt ihr Körper? Wollt ihr Säure? Wollt ihr Süße? Also wenn ihr eine eigene Tüte habt, eine eigene Sorte habt, dann muss da auch was Besonderes drin sein. Und das ist, finde ich, irgendwie mein Anspruch an dich. Weil den gleichen Anspruch hätte ich an den Kaffeeröster, der eine eigene Sorte verkauft, ne? Und ich finde persönlich, Rösten ist ein eigenes Handwerk mit Erfahrung, mit Sensorik, mit Profilentwicklung. Und ich finde persönlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Bäcker oder ein Gastronom so eine eigene Tüte drinstehen hat, ne, mit so einem eigenen Brand, dann kaufe ich das dem oft einfach nicht so richtig ab. Weil ich einfach genau weiß, dass die Person die Expertise einfach gar nicht hat. Und deshalb empfehle ich ein sogenanntes Co-Branding. Co-Branding bedeutet, dein Name steht auf der Tüte, aber auch der Name von deinem Röstpartner, also wer das quasi für dich geröstet hat. Denn dein Röstpartner ist der mit der Expertise, nicht du. Und wenn man so ein Co-Branding hat, zeigt man ganz klar, hier wurde bewusst zusammengearbeitet. Hier wurde Expertise eingekauft und nicht versteckt. Und was mich definitiv nicht beeindruckt, ist einfach eine Standardware, also eine Sorte, die der Röster sowieso hat, die einfach nur in einem anderen Packaging kommt, also in deinem Packaging. Denn eine eigene Tüte ist kein Qualitätsbeweis, sondern eine durchdachte Bohne. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Gerade wahrscheinlich zeigt meine Uhr gleich an, dass mein Ruhepuls ein bisschen erhöht heute ist. Wir kommen zum vorletzten Rant. Unsere Crema ist richtig dick. Jo, das wird oft mit Stolz gesagt. Und ja, eine schöne Crema sieht gut aus. Und eine dicke Crema macht natürlich auch was mit einem Mundgefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, eine Crema ist total, also Crema ist total egal. Aber eine Crema ist kein bewährtes Gütesiegel. Crema entsteht, wenn beim Brühen Gase aus dem Kaffee entweichen, vor allem CO2, das sich beim Rösten im Kaffee gebildet hat. Und Gas bildet Bläschen. Und diese Bläschen werden zu Crema. Und der typische Gedanke ist, viel Crema ist viel Qualität. Aber das stimmt so nicht. Sehr frischer Kaffee zum Beispiel hat oft mehr CO2. Sehr dunkel gerösteter Kaffee auch. Und zum Beispiel Robusta produziert von Haus aus mehr Crema als Arabica. Heißt also, du kannst eine dicke Crema haben, der Espresso ist aber trotzdem nicht gut ausbalanciert. Du kannst eine feine, ruhige Crema haben und der Espresso schmeckt fantastisch. Entscheidend ist also, wie ausgewogen es in der Tasse ist und nicht, wie dick deine Schaumschicht aussieht. Crema kann ein Hinweis auf eine gute Qualität sein, aber sie ist kein, sag ich mal, lupenreiner Beweis. Und das muss dir einfach klar sein. Ich habe letztens einen 100% Arabica gehabt. Der hat unglaublich gut aufgecremt und der war perfekt ausbalanciert. Und ich habe einen relativ robusterlastigen Kaffee gehabt. Der hatte eine super fette Crema, aber das Brühverhältnis hat gar nicht gestimmt und der Kaffee hat gar nicht geschmeckt. Lass dich also nicht von der Crema blenden. So, last but not least kommen wir zum letzten Rant. Eine Sache, die mich wirklich zerro juckt, ist deine Glaubensrichtung in Sachen Kaffee. Was mache ich damit? Es gibt Menschen, die sagen, wir sind Third Wave, Coffee, Shops, Roasters, wie auch immer. Und dann gibt es irgendwie die italienischen Kaffeebars, die sagen, bei uns zählt nur echte Tradition. Und ich denke mir oft so, ja, okay, aber was soll ich jetzt genau damit anfangen? Für mich ist es alles andere als wichtig, welche Glaubensrichtung du hast. Also es ist wichtig, dass du eine hast, natürlich, ne? Aber für mich ist es zu viel Ideologie und zu viel Abwerten der anderen Glaubensrichtung. Da gibt es für mich kein richtig und kein falsch. Am Ende des Tages sitze ich oder dein Kunde vor einer Tasse Kaffee und entweder die schmeckt oder sie schmeckt halt nicht. Und das Label oben drüber, also Third Wave oder Tradition oder was auch immer, das ändert daran einfach nichts. Und mich beeindruckt überhaupt nicht, zu welcher Glaubensrichtung du gehörst. Ich finde es toll, wenn du eine Glaubensrichtung hast. Ich finde es toll, wenn du, sag ich mal, weißt, was du tust und wenn du stehst für das, was du quasi bist. Aber was ich nicht geil finde, ist, wenn man was anderes, sag ich mal, abwertet. Ne? Also wenn man sagt so, ich bin Third Wave Coffee-Jünger und was die Italiener machen, das geht ja gar nicht. Und die Italiener sagen, also diese ganze neumoderne Scheiß, diese, sag ich mal, Third Wave Apostel, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Nur italienischer Kaffee ist das Wahre. Nein, Leute, es ist nicht schwarz und weiß. Es gibt immer verschiedene Glaubensrichtungen und lass die doch bitte einfach parallel zueinander existieren. Mach du doch einfach dein Ding, aber lass die anderen in Ruhe. So, und wenn man das mal alles nebeneinander legt, Gadgets, Maschinenpreise, Latte Art, 100% Arabica, eigene Marke, dicke Crema, diese ganzen Glaubensrichtungen, dann sieht man doch, was da passiert. Wir reden viel über das Drumherum, über alles, was man sehen kann, was man zeigen kann, was man posten kann. Aber wir reden irgendwie viel zu wenig über das, was eigentlich wirklich relevant ist, nämlich schmeckt der Kaffee eigentlich? Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich das Gefühl, da geht es oft so ein bisschen darum, um eigene Unsicherheiten zu vertuschen. Man will nichts falsch machen, man will dazugehören, man will nicht der sein, der es nicht verstanden hat. Also kauft man noch was dazu, sagt das richtige Buzzword, glaubt den Leuten, die auf Instagram da irgendwie unterwegs sind und mit ganz viel Meinung kundtun, trinkt den Kaffee schwarz, obwohl man ihn eigentlich lieber süß mag und fängt vielleicht dann sogar selber an, andere zu belehren. So macht man das nicht, das ist kein richtiger Espresso, so trinkt man nicht. Und das funktioniert in beide Richtungen, ne? Also das funktioniert sowohl mit der 30.000-Euro-Maschine, der quasi denjenigen belächelt, der nur eine 5.000-Euro-Maschine hat, und der mit der 3.000-Euro-Maschine schimpft auf die Statusleute da oben. Und witzigerweise erlebe ich das in verschiedenen Branchen, zum Beispiel auch beim Fahrradfahren, ne? Also gefühlt, wenn du in so einen Profi-Fahrradladen reingehst, wirst du belächelt, wenn du irgendwie nicht ganz so ein geiles Fahrrad hast. Und dann gibt es die Hardcore-Normal-Fahrradfahrer, die irgendwie mit dem selbst zusammengebauten Fahrrad diejenigen belächeln, die mit einem 10.000-Euro-Rennrad rumfahren. Und der Purist zum Beispiel, ne, um wieder zurück in die Kaffeebranche zu kommen, rollt die Augen, wenn jemand mit Zucker seinen Espresso trinkt. Und der Süßtrinker rollt die Augen über diejenigen, die so Kaffeesnobs sind und ihren handgebrühten Filterkaffee machen. Und ganz ehrlich, Leute, da bin ich raus. Du kannst Third Wave lieben, du kannst Tradition feiern, du kannst Zucker reinmachen, Hafer trinken, du kannst 30 oder 3.000 Euro ausgeben. Mach einfach. Aber lass die Leute leben. Let them, hat dieses wunderbare Buch gesagt. Hör auf, so zu tun, als wäre alles andere als deine Meinung weniger wert. Denn Kaffee ist kein moralischer Wettbewerb und es ist kein Statussymbol, sondern am Ende ist es einfach nur ein Getränk, was gut schmecken darf, was Spaß machen darf in der Zubereitung oder auch nicht Spaß machen muss. Mach einfach, wie du meinst. Und wenn wir alle ein bisschen entspannter und toleranter wären, dann würde die Branche tendenziell besser werden statt schlechter. Und ja, wenn du irgendwas aus dieser Folge mitnimmst, dann vielleicht das. Investier gern, lern gern, probier aus, bleib neugierig, aber werd vor allem nicht überheblich. Und wenn du wirklich verstehen willst, wie guter Kaffee entsteht, egal ob im Café, im Büro oder zu Hause, dann hör auf, nach Perfektion zu streben, nach immer dem nächsten Upgrade, setzt beim Fundament an. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach es ist, wirklich guten Kaffee zu machen. So viele Leute konzentrieren sich auf das Falsche, wie beim Marathon, ne? Die kaufen sich die teuerste Sporthose, die teuersten Schuhe, gucken sich irgendwie 8000 Videos an, wie sie schneller laufen können. Aber was sie am Ende halt dabei vergessen, ist zum Beispiel, dass sie eine Grundlagenausdauer brauchen und eigentlich nur gute Laufschuhe, vielleicht noch ein halbwegs passendes Outfit zum Wetter und irgendwie einen Haufen Geduld und Ausdauertraining in Zone 2. Das wäre wahrscheinlich viel wichtiger als die perfekte Laufhose und das 18. YouTube-Video. Man muss einfach mal losgehen. Setz beim Fundament an. Im Kaffeebereich lern, wie man Mühle einstellt. Lern, was eine Brew-Ratio ist und wie du guten Kaffee aus einer Maschine bekommst und wie du deine Maschine gut behandelst. Und probier dich da einfach durch. Und wenn du sagst, jo, das will ich eigentlich genau lernen, aber ich habe gar keinen Bock, mich irgendwie so krass damit zu beschäftigen und da rein zu nörden, sage ich jetzt mal. Wenn du so ein Typ bist, dann komm zu mir in den Barista-Kurs. Nimm die Abkürzung, wenn du die willst. Der nächste Barista-Kurs ist in unserem Showroom in München am 7. März, ein Samstag, 10 bis 14 Uhr. Wenn du Lust hast, komm mit dazu. Bei mir lernst du in 4 Stunden unglaublich kompakt, was für dich wichtig ist. Und ich sehe jedes Mal wieder Leute bei mir im Barista-Kurs, die sagen, boah krass, das war so viel einfacher als auf YouTube, du hast mir so geholfen, schnell zu verstehen, was wirklich wichtig ist für guten Kaffee. Jetzt weiß ich endlich, was ich zu Hause tun soll. Und wenn du so ein Typ bist, der einfach schnell durchblicken will, eine Abkürzung nehmen will zu besserem Kaffee, dann komm mit in meinen Barista-Kurs. Im Link, in den Shownotes unten findest du einen Link. Da findest du alle Infos zum Barista-Kurs, was wir da lernen. Siehst ein paar Fotos, wie das bei uns so aussieht. Und wenn du sagst, naja, ich weiß nicht so ganz, ob ich dir vertrauen kann, ne, das ist ja das, was unterbewusst bei uns allen abläuft, lohnt sich das Geld. Du kannst auch erstmal bei mir im Podcast bleiben oder dir noch ein paar zusätzliche Infos reinziehen auf meinem Social-Media-Profil 9-bar-kaffee-podcast. Da poste ich immer noch mal ganz viel Content und lustige Sachen zum Thema Kaffee auf Instagram. Da kannst du dir noch ein bisschen besseres Bild über mich machen. Und alle, die dich jetzt mit dem Podcast und dem Instagram-Profil schon überzeugt haben, komm zu mir in den Barista-Kurs. Ich freue mich auf dich. Ansonsten, die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Bis dahin, deine Kathi.